Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die sogenannte Troika hat ihren lang erwarteten Griechenland-Bericht vorgelegt. Die Experten von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank schlagen vor, dem Land 2 Jahre mehr Zeit zu geben, um seine Spar- und Reformauflagen zu erfüllen. Der Aufschub kostet jedoch zusätzliche Milliarden. In Brüssel beraten zur Stunde die Finanzminister der Eurozone über eine Lösung. Kanzlerin Merkel verteidigte bei einem Besuch in Portugal die Haltung der Bundesregierung in der Schuldenkrise.
Erst spät hat sich die Kanzlerin entschlossen, Europas Krisenstaaten zu bereisen. Das macht ihre Aufgabe jetzt schwer. In Portugal wollte sie heute eigentlich dazu ermuntern, trotz aller Widrigkeiten am Reformkurs festzuhalten. Aber dort hat sich in den vergangenen Jahren längst der Eindruck festgesetzt, dass all die Kürzungen von Renten und Löhnen, all die schmerzhaften Reformen nur deshalb erforderlich seien, weil Berlin das wolle. Und Berlin hat zugesehen. Auch in Griechenland besteht dieses Bild. Unter äußerstem Druck und im letzten Moment hat das Parlament in Athen in der vergangenen Nacht einen neuen Haushalt verabschiedet und dabei die Ausgaben erneut um viele Milliarden gekürzt. Dennoch bleibt das Land auf Hilfe angewiesen und die müsse nun kommen, meinte heute Frankreichs Finanzminister Moscovici. Griechenland verdient das, die Griechen verdienen das. Sie nehmen mutige Anstrengungen auf sich. Jetzt müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen und eine positive Haltung einnehmen. Ganz so einfach ist es in den Augen anderer nicht.
Ich möchte gerne sehen, ob Griechenland seine Verpflichtungen alle erfüllt hat. Und dann möchte ich gerne den Bericht von der Troika hören. Denn es kommt ja vor allen Dingen auch darauf an, dass die Troika mit der griechischen Regierung eine Lösung gefunden hat.
Denn der griechische Finanzminister Stournaras kämpft nicht nur um die Freigabe längst beschlossener Milliarden. Er will mehr Zeit, um die Ziele zu erreichen. Und das würde teuer. Wenn das Programm 2 Jahre verlängert wird, fehlen da 31 oder 32 Milliarden. Am Freitag dieser Woche braucht Griechenland Geld, um alte Schulden zurückzuzahlen. Viele erwarten, dass Europas Zentralbank dem Land wieder aus der Patsche hilft, wenn auch nicht direkt. Viele Finanzminister sehen sich kaum in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen mehr Informationen und dann sehen wir, ob wir heute entscheiden können oder später. Politisch ist eigentlich längst klar, dass Griechenland das Geld bekommt. Es geht um die Bedingungen, unter denen das passiert. Und just die werden in Europas Krisenstaaten als deutsche Schikane empfunden. Das ist es, was Europa derzeit eher auseinandertreibt. Und da hilft es nur bedingt, wenn die Kanzlerin ihre christdemokratischen Kollegen besucht. Es fehlt eine öffentliche Debatte über wirtschaftliche Notwendigkeiten.
Den Grünen bleibt eine Führungsdebatte zunächst erspart. Grünenchefin Roth hält an ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz fest, trotz ihrer Niederlage bei der Urwahl des Spitzenduos für die Bundestagswahl. Sie will sich am Samstag dem Votum des Parteitags in Hannover stellen. In der Partei wurde ihre Entscheidung begrüßt.
Eine, die sonst gerne lacht, leidet öffentlich. Die grüne Parteichefin heute sichtlich getroffen. Sie habe an Rücktritt gedacht, sich dann aber entschieden, auf dem Parteitag am Wochenende doch zur Wiederwahl anzutreten.
Es geht in erster Linie nicht um mich und es geht in erster Linie nicht um meine Enttäuschung, sondern es geht um etwas Wichtigeres. Es geht um die Ablösung von Schwarz-Gelb.
Trost von der Gewinnerin, dass einige in ihr, einer moderaten Frau der Mitte, eine Wegbereiterin für Schwarz-Grün sehen, sei falsch, so Katrin Göring-Eckardt heute.
Ganz klar ist, wir wollen eher enttäuschte CDU-Wähler gewinnen, als dann wieder mit denselben zusammenzuarbeiten. Und man braucht ja eine gewisse inhaltliche Grundlage an Übereinstimmung und die sehe ich nicht.
Für die CSU ist egal, welche Frau die Grünen in den Wahlkampf führt. Entscheiden würde am Ende sowieso ein anderer.
Jürgen Trittin ist derjenige, der jetzt das Sagen hat, der die Partei führt. Neben ihm ist relativ wenig Platz, egal für wen. Alles andere ist nur eine nette Verpackung.
Claudia Roth hofft nun auf ein starkes Wahlergebnis beim Parteitag. Im Gegensatz zur Urwahl gibt es dort bis jetzt keine Gegenkandidatin.
Die Parteivorsitzende ist angeschlagen. Zwar könnte ein starkes Votum der Delegierten auf dem Parteitag ihr den Rücken vorerst wieder stärken. Die klare Botschaft der Basis lässt sich trotzdem nicht ignorieren. Die neue starke Frau der Grünen heißt Katrin Göring-Eckardt.
Mehr zum Thema Spitzenkandidaten und Parteivorsitz bei den Grünen finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Deutschland hat nach dreijähriger Pause wieder einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Das hat eine Abstimmung in der UN-Vollversammlung ergeben. Für die drei frei werdenden Sitze hatten sich 5 Länder beworben. Bundesaußenminister Westerwelle sprach von einem Vertrauensbeweis und einer Bestätigung der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung weltweit. Bundesverteidigungsminister de Maizière hat heute unangekündigt Afghanistan besucht. Er würdigte die Fortschritte bei der Ausbildung afghanischer Soldaten und Polizisten. Die angestrebte Zahl der Sicherheitskräfte sei nahezu erreicht. Wenn die internationalen Truppen bis Ende 2014 abgezogen sind, sollen heimische Kräfte die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernehmen.
Es soll gelacht werden. Der Minister hat zum gemütlichen Abend geladen mit Wurst vom Grill und Bier. Keine langen Reden. Thomas de Maizière will sagen, Afghanistan sei sicherer geworden, auch wenn ihm klar ist, dass längst nicht alles gut ist.
Wie alle wissen, bleibt die Lage labil. Wir haben noch 2 Jahre Zeit, um die afghanischen Sicherheitskräfte in den Stand zu setzen, ein angemessenes Sicherheitsniveau zu schaffen.
Als wäre es eine normale Reise, flog der Minister diesmal direkt nach Mazar-i-Sharif. Die zivile Regierungsmaschine landete in Afghanistan. Das gab es noch nie. Doch auf dem Weg nach Kabul stieg der Maizière wieder um ins Militärflugzeug. Trotzdem, afghanische Armee und Polizei seien auf gutem Weg, sagt der Minister in der Hauptstadt. Der deutsche Abzug gehe weiter. Über die nächsten Schritte entscheide die Bundesregierung noch in diesem Monat. Die Soldaten in Mazar-i-Sharif treten immer mehr in den Hintergrund.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es nach 2014 auch noch viel zu tun gibt, viel Aufbauarbeit zu leisten ist, auch nach dem Abzug. Aber definitiv wird das Land auch weiter existieren, wenn wir nicht mehr da sind.
Afghanistan ist sicherer geworden, sagt die Politik. Das glaubt man aber nicht, wenn Politiker mit dem Militär reisen oder Schutzwesten tragen. Das Flugzeug hinter mir soll also ein Symbol sein, ein Symbol, das sagt, wir vertrauen euch. Aber das Vertrauen endet auch schnell wieder, wenn es in andere Regionen Afghanistans geht.
Die israelische Armee hat erstmals gezielt auf Granateneinschläge aus Syrien reagiert. Panzer auf den Golanhöhen nahmen eine Stellung im Nachbarland unter Beschuss. Gestern hatte die Armee bereits Warnschüsse abgegeben. Israel hatte die Golanhöhen 1967 von Syrien erobert und später annektiert. Eine UN-Beobachtertruppe kontrolliert eine Pufferzone zwischen beiden Ländern.
Israelische Panzer auf den annektierten Golanhöhen. Von hier kann man die Kämpfe in Syrien beobachten. Auch heute waren Geschosse auf die israelische Seite geflogen, unbeabsichtigt, wie selbst Israel sagt. Dennoch feuerte die israelische Armee nach ihrem gestrigen Warnschuss heute ein zweites Mal zurück, diesmal gezielt auf eine Artilleriestellung. Bereits in der gestrigen Kabinettssitzung warnte Premier Netanyahu den Nachbarstaat an der Nordgrenze. Man werde die Entwicklung genau beobachten und sei jederzeit bereit zu reagieren. Ähnlich wie seit Wochen an der türkischen, schwappt der syrische Bürgerkrieg inzwischen auch über die israelische Grenze. Am 3. November waren syrische Panzer in die Waffenstillstandszone eingedrungen und seit Tagen fallen immer wieder Mörsergranaten in die Nähe israelischer Dörfer. Doch die Gefahr einer Eskalation scheint nicht gegeben. Syriens Präsident Assad glaubt ja, er könne die Rebellion niederschlagen und überleben. Doch er weiß genau, bei einem Krieg mit Israel hätte er keine Chance. Darum will er mit uns keinen Ärger. Doch sollten in den nächsten Tagen durch Irrläufer Israelis verletzt oder gar getötet werden, könnte sich die Lage zuspitzen. Inzwischen melden syrische Rebellen, die syrische Armee habe nach dem israelischen Beschuss ihre Feuerkraft eingedämmt. Hier in Israel macht man sich über die aktuelle Entwicklung an der Nordgrenze nicht wirklich Sorgen. Die Probleme, so sagen hier Beobachter, würden erst am Tag nach dem Sturz Assads beginnen. Denn dann könnten Islamisten aller Art von Syrien aus mit Terroraktionen gegen Israel vorgehen.
Ein Militäreinsatz im westafrikanischen Krisenland Mali rückt näher. Der malische Verteidigungsminister Kamara sagte, der Einsatz der gestern beschlossenen Eingreiftruppe könne noch vor Jahresende beginnen. Nach einem Militärputsch in Mali im Frühjahr haben islamistische Rebellen im Norden des Landes die Macht übernommen. Es wird befürchtet, die Region könnte zum Rückzugsgebiet für Terroristen werden.
Ausbildung für den Ernstfall. In malischen Trainingscamps werden Freiwillige zusammengezogen. Sie stammen überwiegend aus dem Norden und sollen die Islamisten von dort in Guerilla-Manier vertreiben. Allein auf Freiwillige aber wird sich die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS nicht verlassen können. Auf einem Gipfeltreffen gestern in Nigeria beschlossen die Staatschefs von Malis Nachbarländern eine Eingreiftruppe von 3.300 afrikanischen Soldaten. Und das im eigenen Interesse. Wir müssen das tun, um schwerwiegende Konsequenzen nicht nur für Mali zu vermeiden, sondern für ganz Afrika. Die Islamisten im Norden Malis verfügen über rund 2.000 Kämpfer. Sie haben Waffen, die aus Depots der früheren libyschen Armee stammen. Und sie sollen Kontakte zu Al-Qaida haben. Das macht sie so gefährlich. Malis Regierung hat sich lange gegen ausländische Truppen gesträubt. Inzwischen sieht sie ein, dass sie die Rückeroberung des Nordens allein nicht schafft. Auch Truppenausbilder aus Europa sind jetzt willkommen. Mali würde ein entsprechendes Angebot wohlwollend in Betracht ziehen. Wir wären dankbar für die Unterstützung der Europäischen Union. Denn letztlich sind wir die Nutznießer. Ob die EU tatsächlich Ausbilder nach Mali schickt, darüber wollen Außen- und Verteidigungsminister mehrerer europäischer Länder am Donnerstag in Paris beraten.
Die USA werden nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur innerhalb der nächsten 5 Jahre zum weltweit größten Öl- und Gasproduzenten aufsteigen. Als Gründe gelten die Erschließung weiterer Vorkommen durch neue Fördertechniken. Damit steuern die USA auf Unabhängigkeit bei Energieimporten zu, was weitreichende politische und wirtschaftliche Folgen haben könnte. Größte Energieproduzenten sind derzeit Saudi-Arabien und Russland. Steuerfahnder haben im gesamten Bundesgebiet Firmen und Privathäuser von Kunden der Schweizer Großbank UBS durchsucht. Betroffen seien mehrere hundert mutmaßliche Steuerhinterzieher, teilte die Staatsanwaltschaft Bochum mit. Auslöser der Razzia waren danach Daten einer von Nordrhein-Westfalen angekauften Steuer-CD. Die Bochumer Staatsanwaltschaft schloss weitere Aktionen gegen UBS-Kunden nicht aus. Alarmierende Ergebnisse fördert eine neue Studie zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland zutage. Danach haben 9% der gesamten Bevölkerung ein sogenanntes geschlossenes rechtsextremes Weltbild. In Ostdeutschland liege der Anteil sogar bei fast 16%. Basis der Untersuchung im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung sind mehr als 2500 Befragungen.
Neonazi-Aufmärsche wie hier am vergangenen Wochenende in Frankfurt/Oder sind nur ein Indiz für das Problem. Der Studie zufolge hat sich der Anteil der Ostdeutschen mit rechtsextremistischer Einstellung seit Beginn der Finanzkrise 2008 verdoppelt. Überdurchschnittlich stark gestiegen ist er unter jungen Menschen. Die fühlen sich den Forschern zufolge im Osten zunehmend abgehängt.
Hintergründe sind doch, dass die letzten Jahre die Meinungsbildung im Osten doch sehr stark geprägt wird von den wirtschaftlichen Verwerfungen, Strukturschwächen, immer noch hohe Arbeitslosigkeit.
Ursachen, die laut Studien nicht nur auf den Osten, sondern auch auf schwächer entwickelte Gebiete im Westen zutreffen. Ein rechtsextremistisches Weltbild machen die Autoren an der Zustimmung der Befragten zu antisemitischen, ausländerfeindlichen und chauvinistischen Aussagen fest, sowie an der Verherrlichung des Nationalsozialismus. Dabei ist eine ausländerfeindliche Einstellung am weitesten verbreitet. So stimmten der Aussage, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, 36% aller Befragten zu. Im Osten waren es 53,9 und im Westen 31,4%.
Die Studie zeigt deutlich, wo die Probleme liegen. Sie liegen im Bildungssektor, aber sie liegen vor allen Dingen dort, wo Menschen immer stärker in den letzten Jahren verunsichert worden sind.
Und so kommt die Studie auch zu dem Schluss, dass neben dem aktiven Kampf gegen Neonazis mehr Chancen auf Bildung und berufliche Perspektiven wichtig sind, um rechtsextremen Einstellungen entgegenzuwirken.
Im monatelangen Tarifkonflikt der Flugbegleiter bei der Lufthansa hat es offenbar eine Einigung gegeben. Die Schlichtung verlief nach Informationen des Hessischen Rundfunks erfolgreich. Erneute Streiks sind damit voraussichtlich vom Tisch. Die Empfehlung des Schlichters soll morgen Mittag vorgestellt werden. Es geht um Tarifverträge für rund 18.000 Flugbegleiter. Unwetter haben in Italien schwere Überschwemmungen verursacht. Nach dem Norden des Landes ist nun auch Mittelitalien betroffen. In der Region Umbrien traten 2 Nebenflüsse des Tiber über die Ufer. In der Toskana mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Wegen der Überflutungen wird vor Erdrutschen gewarnt. Für die kommenden Tage sagen Meteorologen noch mehr Regen voraus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. November.
Ein Hoch, dessen Zentrum sich morgen über die Mitte Deutschlands verlagert, beschert uns ruhiges Herbstwetter. Nur den Nordwesten streifen Wolken eines Tiefs. In der Nacht ist es teils klar, teils bedeckt oder neblig. Im Laufe der Nacht kommen im Nordwesten neue Wolken auf. Am Tag regnet es am ehesten an der Nordsee leicht. Im übrigen Land mitunter zähe Nebel- oder Hochnebelfelder, teilweise Sonnenschein. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten frisch. In der Nacht 7 Grad an der Nordsee und minus 2 Grad dort, wo es aufklart. Am Tag 4 Grad bei Dauernebel und bis zu 12 Grad bei Sonnenschein. Die Aussichten. Am Mittwoch ist es teilweise den ganzen Tag über trüb, durch Nebel, teilweise aber auch sonnig, vor allem in den Hochlagen. Am Donnerstag eine Mischung aus Sonne, Nebel und Hochnebel. An der Nordsee muss mit etwas Regen gerechnet werden. An dem ruhigen Herbstwetter ändert sich auch am Freitag nur wenig.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen: um jeden Preis Griechenland-Rettung nach dem Troika-Bericht und Kostendruck in der Psychiatrie, was das neue Abrechnungssystem für die Kranken bedeutet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.